Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußen mit Klausen. Und heute bin ich nach Berlin-Pankow-Heinersdorf gefahren mit der S-Bahn in die Khadija-Moschee und spreche jetzt gleich mit einem der dortigen Imame, nämlich dem Imam Shargil Khalid, der erste gewesen ist, der sich auf meinen Podcast gemeldet hat und gesagt hat, ich hätte auch mal Lust, einen mit Ihnen zu machen. Und das fand ich eine total schöne E-Mail, über die ich mich sehr gefreut habe. Da hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich hier und freue mich sehr, mit ihm über seine Arbeit hier in der Ahmadiyya-Gemeinde von Heinersdorf zu sprechen. Interessant sind die Ahmadiyya-Leute aus vielen Gründen. Einer ist, dass sie die Ersten waren, die eigentlich das Bild des Islam in Deutschland geprägt haben, schon in den 1920er Jahren. Und immer noch ist die Ahmadiyya-Bewegung sehr aktiv. Und was sie ist und was sie auszeichnet, und da haben wir viele Themen, die fangen wir jetzt gleich mal an. Vielen herzlichen Dank, lieber Imam Khalid, für die Einladung und die Gastfreundschaft.
Sehr gerne, Herr Klausen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Herzlich willkommen in der Khadija-Moschee. Wir sind ja hier in einer ganz historischen Moschee.
Das ist die. Genau, erzählen Sie mal gleich von dem Ort, wo wir hier sind.
Ja, wir sind hier in Berlin, Pankow, Heinersdorf, um genau zu sein, in der Khadija-Moschee, die 2008 erbaut wurde. Das ist die erste und bisher einzige Minarett-Moschee Ostdeutschlands. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, wie vehement da die Proteste waren.
Genau, das ist Moscheegemeinden gibt es natürlich auch in Ostdeutschland an vielen Orten. Ja. Wahrscheinlich häufiger in eher unscheinbaren, genau, nicht eigens gebauten Gebäuden. Genau. Ja. Und jetzt eine, wie ich finde, sehr schöne Moschee, ja, mit einer schönen Kuppel und einem gar nicht aggressiven Minarett. Aber das hat für massiven Ärger gesorgt.
Das hat für massiven Ärger, massive Proteste gesorgt. Also weil die Leute hier natürlich mit Muslimen sehr wenig Berührungspunkte hatten, dementsprechend vom medialen Diskurs so ein bisschen gelenkt waren, obwohl die Berichterstattung über die Ahmadiyya-Gemeinde ja durchaus positiv ist, konnten natürlich viele nicht unterscheiden, was ist Ahmadiyya, was sind andere Muslime. Dementsprechend waren viele Verschwörungstheorien da im Umlauf. Die Proteste haben sich über 2 Jahre gezogen, so stark, dass zum Beispiel die Kuppel mit Hakenkreuzen beschmiert wurde, der Bagger in Brand gesetzt wurde, Schweinsköpfe rübergeworfen wurden. Viele Beleidigungen und Drohungen musste der damalige Imam da erleiden. Aber Gott sei Dank, seit 2008 steht die Moschee, ist aus einer zweiten Perspektive auch sehr beeindruckend. Das ist nämlich nach einer Frau benannt, Khadija Moschee. Das ist die Frau des Propheten Mohammed, Frieden und Segen Allah sein auf ihn. Und sie ist komplett finanziert von unserer Frauenorganisation. Mhm. Also auch nochmal, das war damals ein Zeichen, dass der zweite Kalif setzen wollte. Die Moschee war ja eigentlich 100 Jahre alt. Und damals war schon das Bestreben, dass die Frauen das finanzieren. Unsere Moscheen sind ja alle eigenfinanziert. Aber das insbesondere von den Frauen, um ein Zeichen zu setzen, dass die Frauen unabhängig sind und das stemmen können.
Und eigenfinanziert heißt durch Spenden, die gesammelt werden in der weltweiten Ahmadiyya-Gemeinde.
Nee, das war dann hier dann eigentlich Schwerpunkt Deutschland. Mhm. Natürlich fokussiert man sich dann auf die Gemeinde, die hier im Land ist. Und in erster Linie natürlich die Frauen in Berlin, aber das hat dann deutschlandweit die Frauen geholfen, die Frauenorganisation, die wir haben, die jetzt auch schon 100 Jahre alt ist. Und genau, und auch die Architektin ist eine Ahmadi-Muslima. Also hat einen ganz engen Bezug zu der Frauenorganisation unserer Gemeinde.
Und es ist ein schönes Gebäude. Das Viertel, in dem es ist, ist an einer großen Straße. Pankow-Heinersdorf ist auch industriell noch geprägt. Ja. So eine Mischbevölkerung, Mischnutzung gibt es hier. Hier gibt es so Kleingewerbe, allerlei, ja, Betriebe und aber auch Wohnbevölkerung. Aber das Verhältnis zu den Nachbarn hat sich seither entspannt. Jedenfalls habe ich eben keinen Polizeiwagen mehr hier gesehen.
Ja, einen Polizeiwagen gab es sehr lange nicht mehr, Gott sei Dank. Also wir haben ein wunderbares Verhältnis zu den Nachbarn. Wir hatten ja vor kurzem auch den Tag der offenen Moschee. Da waren die meisten aus der Nachbarschaft. Wir haben viele Projekte mit den Nachbarn. Hier gibt es einen zivilgesellschaftlichen Verein, der nennt sich Zukunftswerkstatt. Mit denen haben wir zum Beispiel ein Projekt für ökologische Nachhaltigkeit. Dann haben wir mit der evangelischen Dorfgemeinde hier ein Projekt, das nennt sich Scripture Reasoning. ein interreligiöses Format. Also es gibt allerlei Formate, die wir in Heinersdorf hier umsetzen, aber nicht nur in Heinersdorf, darüber hinaus. Wir haben auch den ersten islamischen Wohlfahrtsverband an Nusret. Und da gibt es einen Landesverband hier in Berlin. Da sind wir jeden Mittwoch auf dem Alex und machen da Obdachlosenspeisung. Also wir sind eigentlich in Berlin, ganz Berlin vertreten.
Okay. Jetzt gerne würde ich noch ein kurz bisschen etwas von Ihnen selber hören. Ja. Also Sie sind ja noch ganz jung, 28 Jahre ja. alt, beneidenswert. Und als Imam hier tätig, besonders für auch Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, genau. Kommen aber ursprünglich aus Frankfurt. Erzählen Sie mal kurz von Ihrem Weg, dass die Hörer, ja. Hörer wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
Ja, sehr richtig. Also ich bin in Südhessen aufgewachsen, in Bensheim, also ganz ländlich und idyllisch, und habe dort mein Abitur 2014 abgeschlossen. Danach habe ich das Studium begonnen an unserer Ausbildungsstätte für Imame. Wir haben ja das erste Institut für Imamausbildung in Deutschland, 2008 wurde das erbaut. 2014 habe ich dort das Studium begonnen.
Wo ist das nochmal?
In Richard Godelau. Das ist bei Darmstadt, also auch in Hessen. Und das ist ein 14-semestriges Studium, also 7 Jahre. Ist ein ordentliches Stück. Und da hat man den Schwerpunkt auf islamische Theologie und Sprachen. Da sind verschiedene Module, zum Beispiel auch komparative Religionswissenschaften. Das heißt, man befasst sich auch intensiv mit dem Christentum und anderen Religionen, aber auch mit der deutschen Kulturgeschichte, das ist ebenfalls ein Modul. Und nach den 7 Jahren ist man dann Imam. Ich bin also seit 2021 als Imam tätig. Und ähnlich wie bei einem Diplomat ist es dann so, dass die Gemeinde schaut, wo ist der Bedarf und wo sind die Stärken des jeweiligen Imam, und dementsprechend wird man dann eingesetzt. Und ich bin dann eingesetzt worden für die Öffentlichkeitsarbeit. Dafür bin ich dann nach Berlin gezogen. Berlin eignet sich da sehr gut mit der offenen Zivilgesellschaft, der Debattenkultur. Und seit Ende 2021 hier in Berlin, Pankow-Heinersdorf, wohnhaft und als Imam und Theologe tätig.
Eine kurze Rückfrage, das ist ein Riesenthema, aber vielleicht nur, weil es mich interessiert. Es gibt ja jetzt ganz viele Versuche und Unternehmungen auch an staatlichen Universitäten. Nicht gerade Imam-Ausbildung zu machen, aber doch auch islamische, muslimische Theologie zu studieren oder Religionswissenschaft. Ja. Hatten Sie damit Berührung oder haben Sie doch eher sozusagen dann sich beim Studium auf die eigene Ausbildungseinrichtung konzentriert?
Also während des Studiums hatte ich keine Berührungspunkte, aber jetzt natürlich mit vielen muslimischen Akteuren im Austausch gewesen. Und das Modul zum Beispiel, jetzt, was im Deutschen Islamkolleg ist, das ist ja quasi ein Versuch einer Imam-Ausbildungsstätte, könnte man sagen. Das Problem ist, dass dort die meisten auch nicht Imame werden, weil es ein Finanzierungsmodell nicht gibt. Es gibt im Moment, normalerweise wird ein Imam von der Gemeinde finanziert. Wenn es aber einen Imam gibt, der an einer staatlichen Uni islamische Theologie studiert und dann Imam wird, aber kein Verband zugehörig ist, dann ist es schwierig mit der Finanzierung. Daran hapert es im Moment. Da sind verschiedene Modelle gerade im Gespräch. Das ist auch ein großes Thema für die Deutsche Islamkonferenz. Und ein Modell, was so ein bisschen in den Expertenkreisen vorgeschlagen wird, ist das, dass man zum Beispiel so einen Semi-Imam-Job durchführt, ähnlich wie es bei vielen Pfarrern ist, dass die auch als Lehrer zum Beispiel tätig sind. Und dass man da so ein bisschen den finanziellen Ausgleich schafft, dass man halbtags in der Schule ist und dann die andere Hälfte als Imam. Aber das sind alles, ist alles Zukunftsmusik. Das ist leider noch nichts Festes. Im Moment ist es wirklich so, dass die Verbände selbst quasi eine klassische Imam-Ausbildung anbieten.
Genau, denn das ist ja immer noch so ein bisschen natürlich bei uns so geprägt durch das Vorbild, wie evangelische und katholische Theologie funktioniert. Da studiert man an der Universität und macht dann die Ausbildung zum Priester, zum Pastor, jeweils dann an sozusagen kirchlichen Einrichtungen, den Predigtzentren. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Aber wir haben es wenigstens gestreift. Klar ist, wie Sie hierher gekommen sind. Was aber die Hörerinnen und Hörer doch noch ein bisschen besser verstehen müssen, ich musste es auch ein bisschen vorher mich noch mal ein bisschen einlesen, was die Ahmadiyya-Bewegung ist. Ja. Das ist zwar, sie ist nicht unbekannt, man liest häufig was davon, aber so richtig weiß man es nicht. Also was ich sag mal, was ich so ein bisschen verstanden habe, und dann, Sie sind ja der Imam, erklären, was falsch und richtig ist. Also entstanden ist Ihre Bewegung als eine muslimische Erneuerungsbewegung, gegründet von Mirza Ghulam Ahmad. Sie werden gleich nochmal sagen, wie man ihn richtig ausspricht. Ja. Er hat gelebt von 1835 bis 1908, und zwar im damaligen Britisch-Indien, im Nordteil des britischen Indien, im heutigen Punjab. Und er trat 1882, also richtig noch in der großen Anfangszeit sozusagen, in der Anführungszeichen, des britischen Kolonialismus in Indien. Und er trat mit Offenbarungen an die Öffentlichkeit und löste so etwas aus, was wir in unserer Sprache sagen würden, war eine Art messianische Bewegung. Aber ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, der für
Sie passt. Das wird oft assoziativ verwendet.
Ja, wie würden Sie es, war das halbwegs richtig? Oder das fühlen Sie es ein bisschen, mal ein bisschen aus, damit man noch mal mehr versteht?
Es war weitestgehend richtig, nur der erste Satz, die Bezeichnung Erneuerungsbewegung, ist irreführend. Viele sagen das. Wir bezeichnen uns als Reformbewegung. Reform tatsächlich im semantischen Sinne zurück zu der eigentlichen Form. Also nicht das klassische Verständnis von Reform, sondern dass man der Messias, der Gemeinde, also Mirza Ghulam Ahmad, seine Heiligkeit, Friede sei auf ihm, hat beansprucht, der Messias und Mahdi zu sein. Und Reformbewegung hat er dahingehend gesagt, dass er gekommen ist, um die Muslime zu reformieren und zum eigentlichen Zustand, zur eigentlichen Lehre zurückzubesinnen, weil die Muslime sich so stark von der eigentlichen Lehre distanziert hatten, war es notwendig, dass ein Messias erscheint, ein Mahdi erscheint, der da eine Rückbesinnung zeitigt. Das ist quasi das Selbstverständnis. 1889 hat er die Gemeinde in Indien gegründet, sehr richtig, wie Sie gesagt haben. Die Gemeinde hat dann sehr schnell dort Zulauf gefunden, eben durch diese Offenbarung und Wunder, die er gezeitigt hat. Es gab ein sehr großes Wunder, das in allen Buchreligionen erwähnt wird, in buddhistischen Schriften, in hinduistischen, im Markus-Evangelium, dass Jesus dann zurückkommen wird, wenn es eine Sonne- und Mondfinsternis geben wird. Und diese Sonne- und Mondfinsternis wird eben in diesen ganzen Schriften erwähnt. Und die hat sich damals 1894 und 1895 ereignet, aus unserer Überzeugung eben zu seiner Bestätigung. Und so gab es viele Wunder, durch die dann die Leute erkannt haben, okay, das ist ein Messias. Und bis 1908 hat er selbst gelebt und die Gemeinde betreut. Bis dahin waren es mehrere hunderttausend Mitglieder. Danach gab es das Khilafat, das ist quasi ähnlich wie so ein Papsttum, können Sie sich vorstellen. Da gibt es ein spirituelles Oberhaupt. Ein Khilafat gibt es aus unserer Sicht nach jedem Propheten. Also jeder Prophet hat einen Nachfolger. Und im Moment haben wir den fünften Kalifen, der in London seinen Sitz hat, der die Gemeinde leitet, quasi wie ein moralisches Korrektiv fungiert, ein Vorbild, eine Leitfigur für uns ist. Das ist das Selbstverständnis.
Vielleicht dazu kurz, hinter Ihnen, das können unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, sind diese sechs fünf
Kalifen und der,
der Messias, der Mahdi, und dann seine fünf Nachfolger in Fotos aufgeführt. Also ich sitze gerade genau davor und schaue auf Sie, weil Sie das den Vergleich Papsttum genannt haben. Das stimmt natürlich nicht immer ganz, aber schon natürlich in der Richtung. Inwieweit sind jetzt die Nachfolger, so wie man es beim Papst sich vorstellt, auch in der Lage, Glaubensfragen eindeutig und zweifelsfrei zu beantworten?
Ja, also für uns sind sie gerade in Glaubensfragen natürlich eine absolute Deutungshoheit. Ne? Wir sind überzeugt davon, dass sie göttlich geleitet sind. Es gibt eine Wahl des Kalifen, das ist ein Gremium, das den Kalifen wählt, und wir sind überzeugt, dass das nicht eine weltliche Wahl ist, sondern dass es auch eben begleitet wird von Offenbarungen, Visionen und Wahrträumen. Da gibt es auch sehr viele Begebenheiten. Also, dass dieser Kalif quasi göttlich legitimiert ist. Und dementsprechend ist es eine Leitfigur durch und durch, was spirituelle Fragen betrifft. Aber natürlich auch weltliche Belange. Viele, also als ich zum Beispiel mein Studium beginnen wollte, hatte ich meinen Kalifen gefragt. Ich schwanke so zwischen zwei Studiengängen, zwischen islamische Theologie, aber ich würde auch eigentlich gerne Lehramt studieren und kann mich nicht entscheiden. Er hat eigentlich gesagt, mach das, was dich am meisten interessiert. Und ich habe gesagt, ich habe den Wunsch, dass Sie das bitte entscheiden. Und dann hat er gesagt, ja, dann schlag den Weg ein, der Imam-Ausbildung. Also es ist für uns die Person, die wir am meisten lieben, so kann man das am besten runterbrechen. Es ist ein sehr, sehr persönlicher Bezug zum Kalifen. Man hat mehrmals Audienzen während des Studiums gehabt. Also ich hatte im Durchschnitt zweimal im Jahr Audienz mit ihm. Also es ist eine sehr liebevolle und wirklich, also wie eine Vaterfigur für uns.
Und ich war ja vorhin in der Moschee drin und konnte sie mir ansehen. Und da gibt es eben auch oben, unten bei den Männern, oben bei den Frauen auch ein Bildschirm, wo dann eben die, ist das die wöchentliche, habe ich es richtig verstanden, die wöchentliche Freitagsansprache des Kalifen dann übertragen
wird. Exakt, das ist quasi das Highlight eines jeden Ahmadi-Muslims, die Freitagsansprache des Kalifen. Als Imam hat man natürlich auch eine Freitagsansprache, aber die des Kalifen, auf die wartet jeder sehnsüchtigst jede Woche. Und die wird dann aus London, in London hat er seinen Sitz, von dort wird es ausgestrahlt. Wir haben einen eigenen Fernsehsender, MTA, und da verfolgen wir es dann auf dem Fernseher. Aber natürlich, der Kalif ist auch oft auf Dienstreisen, jetzt zum Beispiel in der USA. Das hat auch eine interessante Geschichte, weil wir auch Mission ansprechen werden. Und dort ist er dann, deswegen wird die Freitagsansprache heute etwas später sein. Ansonsten verfolgen wir die immer um 14 Uhr.
Mission, kommen wir gleich noch auf das Stichwort. Ich wollte aber noch mal eine Frage zurückgehen oder einen Schritt zurückgehen. Der Mahdi als sozusagen Reformator, das klingt ja bei Protestanten nicht ganz unvertraut.
Ja.
Hat aber ja, wenn ich das richtig gelesen habe, sonst korrigieren Sie mich, ist nicht nur zurückgegangen zu den Quellen des Islam, sondern hat auch noch mal über die Grenzen des Islam hinaus sich erklärt. Also ich habe gelesen, er habe von sich gesagt, er sei der inkarnierte Krishna, Buddha und auch Jesus. Also so eine Synthese klingt jetzt ein bisschen falsch, aber doch nochmal auch auf die anderen Religionen hinausgegangen und Ansprüche erhoben oder sie angesprochen. Wie ist das zu verstehen? Ich habe das nur so kurz gelesen.
Ja, also das ist eigentlich sehr islamisch, das Verständnis, weil der Islam beansprucht, eine Weltreligion zu sein, also auch theologisch. Ne? Der Islam ist die einzige Schrift, bei der man ganz klar ableiten kann, dass sie für alle Welt gesandt sein will, möchte und sich darauf auch anspricht, der Anspruch das ist. Und er hat nichts Neues hinzugefügt zum Koran. Er hat das natürlich ausgelegt, zeitgemäß ausgelegt und gesagt, was die richtige Auslegung ist. Und das mit Krishna, Bruder, ist ein sehr interessanter Aspekt, weil jede Religion erwartet einen Messias in der Endzeit. Es gibt so ein Endzeit-Szenario, in dem beschrieben wird, dass ein Kampf zwischen quasi Antichrist und Messias stattfinden wird. Und da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Jede Schrift hat dann quasi den Propheten, den eigenen, als Wiederkunft bezeichnet. Und das ist eine ganz logische Erklärung, die wir haben, dass es keine Einheit schaffen würde, sondern wenn da jeder einen eigenen Messias produzieren würde. Also immer in der Geschichte einen gemeinsam. Und deswegen ist er quasi die Inkarnation all dieser Propheten, weil auch die Zeichen, die für die Wiederkunft eines Messias prophezeit werden, immer dieselben sind. Das kann nicht, also nicht sein, dass dann immer wieder dieselben Zeichen für einen neuen Messias erscheinen, aus unserem Verständnis. Und deswegen hat er das auch beansprucht. Dass er quasi die Wiedergeburt dieser ganzen Personen und Heiligkeiten ist.
Mir kommt jetzt eine Frage aus einer Assoziation zum Christentum, aber beim Judentum gibt es das auch. Also immer wieder mal messianische Bewegungen, die zwei Dinge versuchen zu verbinden, die Rückkehr zum Anfang, zum Ursprung und zugleich nach vorne hin die Eröffnung einer letzten Zeit, einer Entscheidungszeit, einer Heilszeit. Bei den christlichen missionarischen Bewegungen ist dann immer zu sehen, ist ja von Anfang an eigentlich eine missionarische Bewegung, dass sozusagen diese Anfangsbegeisterung, jetzt ist das Ende da, jetzt entscheidet sich alles, natürlich dann überführt werden muss in eine lange Dauer, weil es schließt sich ja Geschichte an. Es hört dann nicht einfach auf. Also auch im 19. Jahrhundert, fast zeitgleich gab es verschiedene messianische Bewegungen, die adventistische Bewegung und so weiter, aus denen dann wieder Kirchen geworden sind. Ja. Ist sowas Ähnliches bei Ihnen auch zu wahrzunehmen oder zu beschreiben? Also anfangs der Mahdi kommt und dann, das ist jetzt auch schon 150 Jahre her, entsteht keine Kirche, aber eine etablierte feste Gemeinschaft, die sich aber immer wieder an ihn erinnert.
Ja, also das ist nämlich der Unterschied zu den messianischen Bewegungen und uns. Er hat nämlich von Anfang an eine Gemeinde gegründet. Und das war sein Anspruch, dass er gesagt hat, die Ahmadiyya Muslim Jamaat, dass das meine Gemeinde ist. Ich bin gekommen, um einen Samen zu sehen und der Baum wird nun wachsen und gedeihen. Und die Gemeinde war damit eben gemeint. Er hat zum Beispiel auch das Gleichnis von Noah geprägt und gesagt, das ist quasi meine Gemeinde, die Arche ist. Damals ist eine Pest gewütet und er hat gesagt, alle, die in meiner Arche sind, also in meiner Gemeinde, die werden vor der bewahrt bleiben. Und so ist es dann auch passiert. Ein weiteres Wunder, wodurch sehr viele der Gemeinde beigetreten sind. Deswegen gab es quasi das, was sie sagen, diesen Prozess gab es so nicht. Natürlich, wir glauben an eine Teleologie, das heißt, eine Geschichte entwickelt sich in eine bestimmte Richtung. Und deswegen war es quasi ein Bedürfnis der Zeit, dass die Leute so stark nach einem Messias gesehnt haben, aus unserem Verständnis heraus. Sie haben ja ganz wichtig erwähnt, dass es zu der Zeit sehr viele messianische Bewegungen gab. Also gerade in Amerika gab es ja ganze Umzüge, da Leute sind dann umgezogen in diesen messianischen Bewegungen. Also da war es ein ganz großes Bedürfnis. Man hat gesagt, okay, da ist quasi etwas in der Luft.
Bei den Mormonen, ja.
Ja, genau. Und auch bei den Muslimen war es so, dass einige gesagt haben, ja, jetzt ist eigentlich, die Zeichen haben sich erfüllt, jetzt müsste ein Messias kommen. Von daher ist der Unterschied bei uns, dass das nicht intrinsisch ist von den Leuten, sondern dass es Gott gegeben ist. Und wir sagen, er hat quasi von Gott diese Offenbarung erhalten und dann eine Gemeinde gegründet. Also deswegen war die Gemeindegründung ging einher mit seinem Anspruch.
Genau, sonst ist es ja oft so, das Modell, da kommt sozusagen eine messianische Führerfigur, genau, und erst der Nachfolger bestätigt das.
Okay. Genau.
Was mich interessiert, ist jetzt das Thema Mission. Das ist einerseits historisch, aber dann auch natürlich wesensmäßig für Islam und Christentum interessant. Ich habe mich ein bisschen eingelesen in das ganze Verhältnis Mission und Kolonialismus. Das ist im Christentum, ja, wir sagen immer, oder hoffen zu sagen, es ist nicht identisch, aber es ist natürlich nicht zufällig zeitgleich geschehen. Und gerade das ausgehende 19. Jahrhundert war ja eine Zeit, in der vor allem englische, britische Missionsgesellschaften in Verbund mit Kolonialismus Mission betrieben haben. Und es gibt ein sehr interessantes, neueres Buch zur Geschichte der christlichen Mission zu Bernhard Meyer, der auch beschreibt, wie die Mission nicht nur dazu geführt hat, dass Menschen aus anderen Kontinenten Christen werden, sondern eben auch zu Gegenreaktionen geführt hat. Also, dass sich bestimmte jeweils örtliche Religionen nochmal neu verlebendigt und vitalisiert haben, als ein Gegenimpuls. Deshalb war so meine Assoziation, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass es auch kein Zufall ist, dass Ahmadiyya-Bewegung gerade in dieser Zeit entstanden ist. Und zwar jetzt nicht nur als eine Gegenreaktion, sondern auch als eine Reform, die dann selbst auch missionarisch geworden ist. Was vielleicht ja vorher der örtliche Islam nicht gewesen ist.
Ja, also es ist eine sehr interessante Assoziation. Vom Grundverständnis ist der Islam immer missionarisch. Ne? Der Begriff Mission ist sehr negativ konnotiert. Mhm. Im islamischen Sinne ist Mission im Koran sehr oft beschrieben. Natürlich nicht in dem Wort, aber das missionarische Verhalten, da wird ganz klar gesagt, dass man nicht aufdringlich sein sollte. Der Prophet wird zum Beispiel dazu aufgerufen, zu ermahnen, aber kein Wächter über sie zu sein. Und dementsprechend könnte man das besser mit Aufklärungsarbeit, das ist so ein Zwischending zwischen Aufklärungsarbeit und Missionieren. Das war schon immer ein sehr starker Charakter in islamischen Glauben, auch schon damals in der britischen Kolonie auch. Es gab ganz viele Religionsdebatten in Indien. Und das ist, glaube ich, auch so der Ausgangspunkt von unserer Gemeinde. Also 1860 vor allem war die britische Kolonie sehr stark in Indien und vor allem im Gebiet Sialkot. Also da waren dann noch quasi britische Premierminister bisweilen zu Besuch. Und genau zu der Zeit hat der Gründer unserer Gemeinde auch dort gelebt. Mhm. Also es gab einen sehr, sehr regen Austausch mit christlichen Glaubensangehörigen, einen sehr friedlichen interreligiösen Dialog. Das war der Vorteil der britischen Kolonie, dass sie Religionsfreiheit dort sehr schnell etabliert hat. Und deswegen hat er zum Beispiel mit einem Christenschuldirektor hat er einen regen Austausch gehabt, mit verschiedenen Pastoren Austausch gehabt. Aber hat natürlich ganz klar gesagt, dass es eine Zeit ist, in der sehr stark missioniert wird von christlicher Seite. Deswegen müssen die Muslime sich auch klar positionieren und argumentativ auch gegenhalten, damit die Leute auch überzeugen können. Und es sind in der Zeit auch sowas wie Reformbewegungen, wie Sie sagen, als Gegenreaktion entstanden.
Auch im Hinduismus hat es das gegeben?
Genau, also im Hinduismus gab es ja die Arya Samaj und Brahmo Samaj. Das ist ja quasi in der heutigen Lesart eine Gegenbewegung. Man könnte außenstehend sagen, die Ahmadiyya-Gemeinde ist auch eine Gegenbewegung, wenn man liest, dass dann immer wieder natürlich auch Debatten waren mit christlichen Geistlichen und hinduistischen Geistlichen. Aber wie ich vorhin versucht habe zu erklären, wir lesen uns natürlich als eine Entwicklung, die hätte passieren müssen in der Zeit. Also, dass Gott quasi diese Umstände geschaffen hat, eben dadurch, dass dann eine britische Kolonie war, dass dann sehr starkes interreligiöses Klima war und sich das dort sehr gut herauskristallisiert hat. Deswegen sind wir der Überzeugung, dass einfach ein Bedürfnis der Zeit war. Es gibt Überlieferungen, dass in der Zeit der Messias erscheinen sollte. Es gab ein Bedürfnis auf der ganzen Welt, wie wir messianischen Bewegungen gezeigt haben. In Deutschland übrigens gab es ein sehr großes Bestreben. Mhm. Bei den Romantikern, also gerade Philosophen, die jetzt nicht so nah an Religion waren, haben aber gesagt, wir erwarten einen Dionysos in Indien. So eine Wiederkunft des Heiligen.
Ja, es hat eine Faszination für das Heilige
neu gegeben. Genau, es hat eine neue Faszination dafür gegeben. Und wir sagen, das ist alles quasi von Gott, dass so etwas gekommen ist. Aber natürlich, wenn man es weltlich lesen will, kann man sagen, okay, das ist quasi eine Gegenreaktion dazu gewesen. Aber der Anspruch selbst ist ganz klar, dass er von Gott gegeben ist. 1889 hat er das beansprucht, die Gemeinde gegründet. Es gab also etliche Debatten auch danach. 1893 war eine ganz, ganz bekannte Debatte, die wurde verschriftlicht mit zwei Pastoren der christlichen Gemeinde. Mhm. Das ist eine 15-tägige Debatte gewesen. Also von daher ist es sehr spannend gewesen, die Gemengelage dort mit der Missionsarbeit, um auf Mission wieder zurückzukommen. In Deutschland zum Beispiel waren wir seit 1922, wir sind die älteste aktive muslimische Gemeinde in Deutschland. Da kam ja auch der erste Missionar, wenn man sagen will, der Imam, 1922. Und wir haben uns da auch ganz schnell etabliert, wie Sie sagen. Wir sind ja eine relativ kleine Gemeinde, wenn man es sieht. 50.000 Mitglieder in Deutschland. Aber da durch die rege Aufklärungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit eben bekannt, die erste muslimische Körperschaft, der erste muslimische Wohlfahrtsverband von uns. Also von daher ist das Gemeindeleben sehr rege.
Genau, eine Assoziation hatte ich noch, weil über Mission wird ja auch sehr kritisch, aus guten Gründen, auch christliche Mission sehr kritisch diskutiert. Ein Punkt, der aber vielleicht nicht nur positiv ist, aber doch eine starke positive Kraft hat, ist, dass die christliche Mission sich auch als eine Bildungsbewegung verstanden hat. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass gerade in den protestantischen Missionsgesellschaften großer Wert darauf gelegt wurde, die Bibel in die jeweilige Landessprache zu übersetzen. Und manchmal hat man dadurch überhaupt die Sprachen zum ersten Mal richtig schriftfähig gemacht.
Ja.
Ich habe wahrgenommen, dass Koranübersetzungen auch bei den Ahmadiyyas eine große Rolle spielen. Groß, ja. Und das Klischee ist, ich weiß auch nicht, ob das so richtig stimmt, dass ja sonst bei muslimischen Gemeinden ganz stark daran festgehalten wird, dass der Koran in der arabischen Originalsprache das Wort Gottes ist und eigentlich schwer zu übersetzen ist. Ich kenne, jetzt gibt es natürlich ganz, ganz viele auch von jeweils unterschiedlichen Wissenschaftlern, deutschen Wissenschaftlern und so weiter, Koranübersetzungen. Aber ist das etwas ganz Besonderes, dieser Fokus auf Koranübersetzung und damit natürlich auch auf Alphabetisierung, Bildungsarbeit und so weiter?
Da haben Sie ein ganz wichtiges und großes Thema angesprochen. Ich würde aber behaupten, dass es jetzt kein Signum ist der Ahmadiyya-Gemeinde, dass sie da Übersetzungsarbeit macht. Das machen alle Muslime, auch damals jetzt gerade in der britischen Kolonie. Es sind ja nicht alle der arabischen Sprache mächtig. Der Schwerpunkt liegt nicht darauf, dass es nur beim Arabischen bleibt und keine Übersetzung gibt, sondern dass das Arabische auf jeden Fall im Koran-Exemplar auch zu sehen ist. Also Sie haben ja die deutsche Übersetzung gesehen, unserer Gemeinde. Da ist in der rechten Spalte dann immer das arabische Original und dann die Übersetzung links neben dran. Das ist eigentlich das Wichtige, damit eben dieser Wortlaut nicht verloren geht. Aus unserer Sicht ist jeder einzelne Buchstabe aus dem Koran von Gott offenbart worden an den Propheten Mohammed, Frieden und Segen Allahs sein auf ihm. Dementsprechend muss das natürlich bewahrt werden. Aber andererseits, gerade jetzt hier in westlichen Gesellschaften, gibt es sehr wenig Bezugspunkte zur arabischen Schrift und arabischen Sprache. Wir legen da sehr viel Wert, was Bildungsarbeit betrifft, dass unsere Mitglieder die arabische Schrift lesen können. Es ist ja, der Koran ist sehr melodisch verfasst. Und deswegen ist es immer sehr schön, den Koran auf Arabisch zu rezitieren. Es hat auch eine sehr spirituelle Wirkung. Aber nicht jeder kann Arabisch.
Genau, Sie sind ja eine Gemeinde mit ganz Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Sie haben das mir vorhin erzählt, Ghana, Nigeria, Ukraine, jetzt natürlich auch Indien, Pakistan und auch viele Deutsche. Jetzt gab es beim Missionsthema, bevor wir gleich einen weiteren Schritt machen, aber auch ein Programm, das hat für Kontroversen gesorgt. Das war das 1000-Moscheen-Programm.
100.
Ich habe genau. Eine Null zu viel.
Eine Null zu viel, ja.
Das war so ein Programm ausgerufen für Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das löst natürlich jetzt nicht nur bei Neonazis, auch manchmal irgendwie Befürchtung, ja, kommt da jetzt irgendwas ganz Großes? Ja. Hat sich das relativiert oder wie sehen Sie das heute?
Nee, wir verfolgen das Ziel weiterhin. Mhm. Wir sind auch sehr nah, wir haben ja 70 Moscheen. Das Problem ist, ich verstehe natürlich die Sorgen, das liegt aber daran, weil man, ich glaube, die Moschee als Gotteshaus nicht richtig verstanden hat. Die Moschee war im originären, also schon damals zu Gründungszeiten des Islam, auch eine Bildungsstätte. Also Bildungsveranstaltungen haben dort stattgefunden, teilweise sogar juristische Verfahren haben in Moscheen stattgefunden. Ich habe Ihnen ja ein bisschen die Geschichte von der Khatija-Moschee erklärt. Und jeder in Heinersdorf vor allem kann sehen, was für eine Bereicherung eine Moschee ist, wie viele Veranstaltungen da stattfinden. Also es geht vor allem darum, zu sensibilisieren auf Religiosität und auch natürlich irgendwo natürlich Missionsarbeit, dass man Leute begeistert, wo eine Moschee steht, finden dann auch viele Leute Begeisterung für den Islam. Aber grundsätzlich geht es darum, wir haben deutschlandweit Mitglieder, also komplett verstreut. Wir haben über 280 Gemeinden.
Und wie viele Mitglieder? Ungefähr 5.000 habe ich gelesen?
50.000.
Okay. Ja, genau, 50.000 habe ich geschrieben, genau.
Und wachsend, ne? Also bis vor 10 Jahren waren wir noch 30.000, jetzt sind wir knapp 50.000. Und natürlich hat jeder einen Wunsch, ein Gotteshaus zu haben. Ne? Und es ist was anderes, wenn man irgendwo in der Wohnung betet und dann in der Moschee. Es geht vor allem darum, dass man dann auch wirklich ein Gotteshaus hat, bei dem alle zusammenkommen können und dann ihre Veranstaltung machen können. Deswegen ist das ein großes Anliegen der Gemeinde. Das hat nichts damit zu tun, dass wir hier quasi so eine aufdringliche Islamisierung herbeirufen möchten, sondern wir wollen ganz klar eine Bereicherung der Zivilgesellschaft sein und die Arbeit auch strukturierter in den jeweiligen Gemeinden machen. Und das ist dann eben nur durch ein eigenes Gotteshaus möglich. Von den 100 haben wir 70 schon gebaut.
Genau, aus 50.000 Mitgliedern. Das ist ja, man muss es ja auch immer ein bisschen in eine Perspektive setzen. So eine Zahl löst erstmal was aus, aber auf das ganze Bundesgebiet verbunden ist es ja nochmal was anderes. Ich würde gerne auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der mit dem Thema Mission auch zu tun hat, aber nicht nur. Also wer Missionen betreibt und das dann auch nochmal in Ländern, die anders ausgerichtet sind, der kommt manchmal auch richtig in große Gefahr. Und die Ahmadiyya-Bewegung ist von sunnitischen und schiitischen Mehrheits-Islam-Vertretern oft nicht anerkannt. Ich habe gelesen, 1974 kam es zu einem formalen Ausschluss der Ahmadiyya aus der muslimischen Gemeinschaft, als das pakistanische Parlament und die islamische Weltliga die Ahmadiyya zu nicht-muslimischer Minderheit erklärt haben. Da ist einerseits die Frage, ist das immer noch so? Steht das so? Und wie erleben Sie jetzt Anfeindung und Ausgrenzung, vielleicht sogar Verfolgung in eben Ländern wie zum Beispiel dem Iran? Oder aber, das ist ein Thema, das wir Christen natürlich kennen, in Pakistan die Verfolgung von Menschen, denen vorgeworfen wird, sie hätten Gott, Allah beleidigt. Wie ist da Ihre Position?
Ja, also 1974 war quasi nur der erste Schritt, die erste Etappe eines drakonischen Gesetzes. Also es gab 1984 dann die Blasphemiegesetze, also die dann auch auf die Christen Anwendung finden. Und das war eigentlich quasi eine Zäsur und ein Einschnitt in das Leben eines jeden Ahmadis dort. Also wir haben dort sehr, sehr rigide Verfolgung, sehr strenge Verfolgung. Es ist quasi ein öffentliches Leben als Ahmadis undenkbar. Das ist also nicht nur sunnitisch, schiitisch, also alle Muslime haben sich da quasi geeinigt, dass unisono uns zu Nicht-Muslimen erklärt. Und dementsprechend ist es sehr schwierig, selbst wenn man das islamische Grußwort sagt, Assalamu alaikum, also Friede sei mit dir, kann man bis zu 3 Jahren eine Haftstrafe bekommen dafür. Also so schlimm sind die Blasphemiegesetze dort.
Und das liegt daran, dass der sozusagen Mahdi nicht anerkannt wird oder dieser Anspruch, sozusagen dem Mahdi zu folgen, nicht anerkannt wird. Ist es das Hauptthema?
Es sind 2 Hauptthemen. Einmal natürlich, dass wir sagen, der Messias ist da. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen vertretbar. Schwieriger wird es für die Leute dort, dass wir sagen, dass der Prophet Mohammed, Frieden und Segen Allah sein auf ihm, nicht der letzte Prophet ist, sondern per se, sondern der letzte Gesetzgebende. Und es können noch weitere Propheten kommen. Und das ist aus dem mehrheitsmuslimischen Narrativ ein heretischer, ketzerischer Ansatz. Und das ist vor allem der Grund dafür, dass wir dann so streng verfolgt werden, so rigoros verfolgt werden. Und nicht nur in Pakistan leider, in vielen sogenannten muslimischen Ländern eigentlich querbeet.
Saudi-Arabien.
Also wir dürfen zum Beispiel offiziell nicht nach Mekka. Das ist eigentlich eine der fünf Säulen.
Dürfen
die Pilgerfahrt, nee, genau, dürfen wir nicht. Also wenn das rauskommt, dann kann man die Todesstrafe teilweise sogar bekommen. Also es ist sehr, sehr schwierig, als Ahmadi wirklich selbst bekennend in der Öffentlichkeit zu leben in muslimischen Ländern. Umso schöner ist aber dann quasi in den westlichen Ländern, dass man die Religionsfreiheit hat und auch hier mit Muslimen zusammenarbeiten kann. Also gerade in Deutschland wurden wir am Anfang auch sehr stark stigmatisiert von muslimischer Seite. Aber gerade so seit der Deutschen Islamkonferenz und seitdem dann auch die Muslime stärker in zivilgesellschaftlichen Belangen wurden, ist da auch viel Zusammenarbeit entstanden.
Gehören Sie dem einem der Verbände an oder sind Nein. Sie dann eigen? Das passt nicht, ne?
Es gibt keinen Dachverband. Also das ist auch eine Besonderheit in der Landschaft der Muslime in Deutschland. Das ist eine eigenständige Gemeinde. Also nicht jetzt irgendwie der Zentralrat der Muslime oder DITIB oder so angehört. Ne? Natürlich versuchen wir mit allen einen guten Kontakt zu pflegen. Das gelingt mehr oder weniger gut, kommt immer auf die Örtlichkeit an. Hier in Berlin klappt das super. Es gibt einen Imamrat, also das ist ganz exklusiv. Das gibt es sonst nirgendwo in Deutschland. Es gibt das Islamforum. Das gibt es auch sehr, sehr selten in Deutschland. Da sind wir bei beiden vertreten. Aber auch da sieht man, dass das schon auch ein bisschen Überwindung gekostet hat, bis wir da reinkommen. Das ist immer noch nicht ein einfaches Thema.
Und das führt natürlich jetzt von dem Thema messianischer Islam in Anführungszeichen nochmal zu fragen und missionarischer Islam zu fragen, wie Fundamentalismus, Islamismus, Islamismus und politische Gewalt. Streifen wir jetzt mal, tun wir mal zur Seite. Ich möchte es an zwei Beispielen vielleicht etwas konkreter und aktueller machen. Das eine ist, dass ich auch geguckt habe, ein großes Thema ist natürlich auch gerade für einen aus Indien stammenden Islam, die ganze Debatte um Salman Rushdie und eben auch jetzt die Reaktion auf das Attentat, das dann tatsächlich stattgefunden hat. Da habe ich gelesen, dass die Ahmadiyya von Beginn an sich dieser Fatwa nicht angeschlossen haben, sondern darauf gesetzt haben, Kritik, inhaltliche Auseinandersetzung, sondern inhaltliche Zurückweisung, aber ein klarer Gewaltverzicht. Und ich habe auch im Internet gefunden, eine Stellungnahme aus London, die diesen Anschlag verurteilt. Spielt das bei Ihnen eine Rolle oder ist das eigentlich für Sie weit weg, dieser Einzelfall jetzt?
Ja, also natürlich, das war medial ein großes Thema, auch in Deutschland, wenn sich das auch in England ereignet hat. Also schon damals, als es den ersten Vorfall gab, dieser sogenannten satanischen Verse, haben wir damals sofort ein Buch rausgebracht, veröffentlicht und darauf diskursiv Stellung genommen. Das ist halt auch der Missionsgedanke der Ahmadiyya-Gemeinde und eigentlich des Islam, dass man diskursiv agiert, dass man argumentativ reagiert. Und deswegen braucht man bei Missionsarbeit in der Religionsgemeinde nicht Angst haben. Das war ein Thema. Wir haben dann noch eine Stellungnahme, also die Presseabteilung UKs hat das dann gemacht und gesagt, es gibt ein Koranvers, in dem es heißt, es gibt keinen Zwang im Glauben. Und das heißt, jedem obliegt es selbst, es ist eine Gewissensangelegenheit zwischen dem jeweiligen Mensch, dem Individuum und Gott. Deswegen darf da keiner mit irgendwelchen Strafen dem anderen belangen.
Ein Thema, das jetzt zwar ein bisschen überdeckt ist, natürlich durch den Ukraine-Konflikt, aber doch auch sehr, sehr viele Menschen in Deutschland bewegt, sind die Proteste, besonders die Frauenproteste im Iran. Nun haben Sie mit dem schiitisch durchregierten Iran wahrscheinlich jetzt lokal weniger zu tun, aber was lösen diese Nachrichten denn bei Ihnen und Ihrer Gemeinde aus? Das ist ja ein großes Thema.
Ja, also für mich ist es ein Politikum und deswegen ist es ein bisschen schmerzhaft und auch verwirrend, dass es mit dem Islam jetzt so verbunden wird. Natürlich ist es Kopftuch und klar islamisches Gebot, aber ich rekurriere nochmal auf den Vers, in dem es heißt, es gibt keinen Zwang im Glauben. Das heißt, das Verhalten des iranischen Regimes ist klar unislamisch, also das heißt, es ist nicht gedeckt vom Koran. Und daher ist die Debatte, ob das mit dem Islam zu tun hat oder nicht, eigentlich null und nichtig. Das hat gar nichts damit zu tun. Deswegen auch die Assoziation, die Reaktion nach der Aussage von Frau Baerbock, die dann ja eine Empörung ausgelöst haben, sind für mich ein bisschen unverständlich. Ne? Weil es gibt etwas, was sehr unwissenschaftlich ist in der medialen Debatte. Das Verhalten von Muslimen gleichgesetzt wird mit dem Islam. Also wenn zwei Ebenen für mich. Es gibt eine empirische und eine normative Ebene. Die empirische sind die Muslime und die normative ist der Koran. Und man darf beide nicht vermengen. Deswegen, das, was in Iran passiert, ist grauenvoll, das ist fürchterlich und zu verurteilen. Das hat aber nichts mit dem Islam, also mit dem Koran zu tun. sind die Muslime, die das dann missdeuten. Aber andererseits ist es natürlich auch seltsam, was dann für ein Solidaritätsbekunden verlangt wird, auch teilweise von unseren Frauen, dass sie die Kopftücher ausziehen und ähnliches. Ich wüsste nicht, was so eine Solidarität dann bewirken soll. Plus, wo war die Solidarität bei Marwa zum Beispiel, ne, die wegen eines Kopftuchs dann ermordet wurde. Also es sind, wenn, dann musste man dann nicht zweigleisig fahren, sondern ja, dann für beide das gleiche Maß verwenden. Aber ich denke einfach, dass das ein politisches Thema ist, das iranische Regime bekannt ist dafür, Repressionen zu verhängen. Und das ist ja ein Konflikt eigentlich von Kurden, also gegen die Kurden, seit den 50ern schon. Und das ist jetzt halt durch dieses Thema nochmal größer geworden. Das ist ein sehr trauriges Thema, aber hat für mich, nach meinem Verständnis, nichts mit dem Islam zu tun.
Genau, das eine ist, dass Kopftuch ist ein Riesenthema. Ich will es jetzt nochmal kurz beschreiben, dass es für die iranischen Verhältnisse eben auch ein Unterdrückungsinstrument ist, um Frauen klein und aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Deshalb ist sozusagen es kein Zufall, dass gerade an diesem Kleidungsstück sich der Konflikt entzündet. Aber die Frage jetzt an Sie, Sie sind ja keine Schiiten, kommen auch nicht aus dem Iran und Muslime sind nicht gleich Muslime. Da gibt es ja, wie wir jetzt gerade gemerkt haben, doch sehr große Unterschiede. Zugleich spielt natürlich eben ein bestimmtes Frauenbild bei Ihnen auch eine Rolle. Und dazu gehört, würde ich mal vermuten, auch das Kopftuch tragen. Meine Frage ist, wo erleben Sie, dass sozusagen Ihre Frauen sich bedrängt fühlen, jetzt das Kopftuch abzulegen als Protest dagegen? Oder gibt es da irgendwelche Überschneidungen? Oder ist das eigentlich für Sie etwas, was normativ aus Ihrem Verständnis das Verhältnis von Mann und Frau folgt und damit diesen iranischen Protestgeschichten nichts zu tun hat?
Also jetzt in dem konkreten Fall gab es auf Social Media einige Frauen, die von uns reagiert haben. Und gesagt haben, wieso soll ich mein Kopftuch ausziehen, wenn ich das selbstbestimmt und frei mache? Und das Problem in Iran ist, dass ja aufgezwungen wird und das ist niemals das islamische Verständnis gewesen. Islam hat niemals irgendwas aufgezwungen, weil sonst eben die Liebe Gottes, die eigentlich das ultimative Ziel ist, niemals entstehen kann. Deswegen ist das alles, was da mit Kopftuch in Iran passiert, von Grund auf unislamisch. Und von daher ist es für uns sehr, sehr entfernt, wie Sie auch sagen, wir haben da keinen Bezug zu Iran, keinen direkten. Natürlich, also der Gründer unserer Gemeinde hat iranische Vorfahren gehabt, persisch.
Ja.
Also deswegen ist es interessant, daraus das zu deuten. Aber jetzt Status quo. Für mich zeigt es einfach nur, wie wichtig quasi diese Gemeinde ist oder der Anspruch der Gemeinde, die Muslime zu reformieren, weil sie so klar unislamisch handeln, also so deutlich, evident, dass einfach klar wird, dass wie wichtig eigentlich die Ahmadiyya-Gemeinde ist, in ihrem Gedanken, die Muslime zu reformieren. Ne, und das ist eigentlich für mich dahingehend eine Bestätigung. Aber ansonsten, natürlich haben wir ein klares Bild dessen, was der Islam als Gebot auch gibt. Dazu gehört das Kopftuch, aber es muss freiwillig getragen werden. Wir erklären eben die Hintergründe dessen, was das Gebot ist, was für Wirkung das hat. Und jetzt in dem Kontext, wie gesagt, auf Social Media hat man das mitbekommen, aber weil wir in Berlin sind, spielt natürlich das Neutralitätsgesetz eine große Rolle. Wo dann viele Frauen, wir haben eine Lehrerinnenvereinigung bei unserer Frauen.
Ja, die können in staatlichen Schulen nicht arbeiten.
Genau, also sie kann hier in Berlin, ist es nicht möglich. Das ist dann schwierig. Und das ist halt ein Thema, das Kopftuch bleibt leider immer wieder ein Thema, weil dann so in dieser Form, jetzt in dem konkreten Beispiel anhand eines Gesetzes, eben Stigmatisierung stattfindet.
Ich würde gerne zum Schluss nochmal auf das Verhältnis zum Christentum kommen. Auch ein Riesenfeld, aber vielleicht ganz kurz können wir das nur noch pointiert besprechen. Sie hatten anfangs ja auf ein positives Verhältnis zur evangelischen Nachbargemeinde gesprochen. Jetzt klingelt das Telefon.
Ja.
Wir lassen das mal kurz ausklingeln.
Ja.
Das wird rausgeschnitten. Das ist gleich vorbei. Und dann setze ich nochmal neu ein. Genau. Ich setze nochmal neu ein. Ich würde zum Schluss gerne nochmal auf das Verhältnis zum Christentum kommen. Sie hatten anfangs ja davon erzählt, dass Sie ein gutes Verhältnis und auch regelmäßige Veranstaltungen gemeinsam mit der evangelischen Nachbargemeinde machen. Zwei Fragen habe ich so aus der Lektüre zur Vorbereitung mitgenommen. Das eine ist, das ist ja immer so bei missionarischen Religionen, vielleicht eben beim Christentum auch, aber auch bei der Ahmadiyya-Bewegung. Das eine ist, dass man sozusagen die eigene Glaubensauffassung vertritt, werbend vertritt. Und das andere ist, ob man damit aber auch verstehen kann, dass andere Religionen ein Eigenrecht haben, weiterhin zu bestehen? Oder ist das Ziel, sozusagen alle unter den, sozusagen am Ende der Zeiten, wenn es gelingt, sozusagen dann auch das Christentum in den Islam zu übernehmen, sozusagen überführen? Das ist eine lange Diskussion, die wir auf christlicher Seite ja auch haben. Also vertreten wir das Christentum, um sozusagen alle am Ende ins Christentum zu führen? Oder können wir als Christen auch das Eigenrecht, das bleibende Eigenrecht anderer Religionen nachvollziehen und auch anerkennen und darin dann eben auch jetzt nicht nur tolerant sind, sondern andere Religionen als andere Religionen anerkennen. Mhm. Und das Zweite, das ist vielleicht eher nur so eine Fußnote, über die ich gestoßen bin, weil das eine Sonderlehre zu sein scheint, die für Christen erstmal befremdlich ist, nämlich die Überzeugung, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist. Das ist ja sozusagen eine Vorstellung, die ist im Islam, auch im Koran ja begründet, sondern eben anschließend nach Kaschmir gewandert ist und dort mit 120 Jahren einen natürlichen Todes gestorben ist und bis heute sein Grab, sein angebliches Grab in Srinagar, einer Kleinstadt in Kaschmir. Kaschmir besucht wird. Vielleicht erzählen Sie dazu nochmal so abschließend.
Ja, das sind zwei sehr große
Ihre
Themen.
Gedanken, sind große Themen, ich weiß.
Genau, also die erste Frage, der Vers wieder, es gibt keinen Zwang im Glauben, plus die Besonderheit des Islam ist ja, dass er an alle vergangenen Propheten glaubt. Und gerade Jesus ist ein Prophet, der sehr oft im Koran erwähnt wird, eine sehr zentrale Rolle hat. Von daher haben wir genuin eine Liebe zu den Leuten, die an ihn glauben. Also es ist dann nicht gekünstelt, nicht muss sich entwickelt werden, die ist von Anfang an da. Aber wir sagen natürlich auch, dass Jesus aus unserer Überzeugung einen weiteren Propheten prophezeit hat, einen weiteren Prozess prophezeit hat und das Ziel eines jeden Propheten war, eine Gemeinde zu gründen. Und dementsprechend sind wir der Überzeugung, dass diese Gemeinde quasi einen mythologischen Prozess zeichnet, worin idealerweise jeder, der eintritt, den Weg zu Gott findet. Und das ist ja das ultimative Ziel. Also unser Wunsch ist, dass jeder Mensch eben Gott findet. Und aus unserer Überzeugung geschieht es am besten durch die Glaubenslehren der Ahmadiyya-Gemeinde. Aber natürlich ist es für uns jetzt kein Problem, wenn irgendjemand weiterhin Christ bleibt. Ne? Wie gesagt, weil Jesus für uns ein sehr zentraler Prophet ist. Aber wir sagen halt nur, dass aus unserer Überzeugung dann das an sich nicht christlich wäre, weil aus unserem Verständnis Jesus ja einen weiteren Propheten prophezeit hat. Und deswegen wäre quasi wären wir richtige Christen aus unserer Lesart, okay. Wenn man das so versteht. Aber jedem ist frei überlassen, welchen Glauben er angehören möchte. Das ist eine Frage der Überzeugung und das ist sehr zentral bei jeder Religion. Weil ohne Überzeugung kann man nicht Liebe Gottes und seine Nähe erlangen. Die zweite Frage ist, geht damit einher, weil aus unserer Überzeugung Jesus ja gesagt hat, er ist zu den 10 verlorenen Schafen Israels gesandt worden. Und wir wissen, dass es insgesamt 12 Stämme gab. Und 2 waren damals dort in der Nähe von Jesus, Friede sei auf ihm. Und der Rest war verstreut. Und es gibt historische Dokumente, dass diese 10 in Kaschmir waren. Und dementsprechend haben wir das der Begründer der Gemeinde hat ein Werk verfasst, das heißt Jesus in Indien. Da hat er aus mehreren Perspektiven nachgewiesen, warum aus unserer Überzeugung Jesus eben nicht am Kreuz gestorben ist, sondern in Kaschmir. Einmal durch biblische Argumente, eben durch diese 10 verlorenen Schafe, durch medizinische Argumente, dass er nur ein paar Stunden am Kreuz hing und zum Beispiel die Beine nicht abgeschnitten wurden wie bei den Dieben etc. Also es medizinisch quasi unmöglich war, dass er gestorben ist. Und aus historischen Dokumenten, ne, dass dann Leute gesagt haben, ja, da ist jemand gekommen aus der israelischen Nachkommenschaft nach Kaschmir. Die haben ihn Yus Asaf genannt, also sehr ähnlich vom Namen wie Jesus. Und dort die historischen Dokumente legen auch nahe, dass es sich hier um Jesus handelt. Also aus dem Blickwinkel heraus hat die Ahmadiyya-Gemeinde da argumentiert.
Jetzt müsste sich eigentlich ein 15-tägiger Religionsdialog anschließen, wie damals. Dann hätten wir 15, wir hätten Stopp für 15 Tage. Ja. Das schaffen wir jetzt aber gar nicht mehr, sondern es ging ja erstmal um ein Gespräch des Kennenlernens und des Wahrnehmens und auch um sie besser zu verstehen. Haben Sie zum Schluss ein Wunsch, wo Sie sagen würden, also jetzt gerade im Verhältnis zur evangelischen Kirche wäre uns dieses oder jenes besonders wichtig?
Ja, also Gott sei Dank haben wir mit der evangelischen Gemeinde, also überall dort, was mir bekannt ist, sehr, sehr guten Kontakt, auch viele Zusammenarbeit, Kooperation, wie jetzt hier in Heinersdorf. Von daher ist es ein sehr, sehr guter und enger Kontakt. Insgesamt würde ich mir natürlich wünschen, in diesen Zeiten, die sehr von Krisen überschattet ist, dass die Menschen aus unserer Überzeugung ja zu Gott finden sollten, damit eben Frieden wirklich etabliert werden kann, aus meiner Sicht, aus der Sicht der Ahmadiyya-Gemeinde. Und ich denke auch aus ihrer Sicht ist Frieden nur dann möglich, wenn man wirklich Gott findet und wenn man sich auf ihn besinnt. Weil dann sieht man die ganzen Menschen quasi als Geschwister im Geiste und dann würde man nicht einfach ja, so bedenkenlos so Kriege führen. Das ist eigentlich im Moment der größte Wunsch, dass die Menschen sich darauf besinnen, dass es einen Schöpfer gibt und dass man die Menschheit lieben sollte und erdienen sollte und nicht so furchtbare Kriege verursachen sollte.
Das kann ich sehr gut hören und wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihrer Gemeinde auch Frieden.
Danke, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, für die interessanten Fragen und auch Ihnen alles Gute.
Vielen Dank für die Gastfreundschaft.